Stell dir mal vor, du stehst am sandigen Ufer des Roten Meeres. Das Wasser, das türmt sich so links und rechts von dir auf wie so zwei riesige Wände aus blauem Glas.
Ja.
Der Wind brüllt und der Boden, der vibriert quasi unter den Füßen von Tausenden von Menschen, die eilen da hastig durch dieses trockene Flussbett.
Und im Hintergrund kommen dann noch diese ägyptischen Streitwagen immer näher.
Genau. Eine absolute Wahnsinnsszene. Aber jetzt kommt die große Frage. Ist das, was du dir da gerade vorstellst, eine knallharte historische Tatsache? Also etwas, das eine Überwachungskamera exakt so hätte aufzeichnen können?
Oder ist es vielleicht doch eher majestätische Poesie?
Richtig. Eine metaphorische Erzählung, die uns einfach nur eine tiefe Lektion über Befreiung und Hoffnung geben soll. Hast du dich jemals gefragt, wie wir solche alten Geschichten überhaupt lesen sollen?
Also wir Menschen, wir haben da ja diese tief verwurzelte Sehnsucht nach Eindeutigkeit.
Absolut, ja.
Wenn in einem Text steht, das Meer hat sich geteilt, dann verlangt unser modernes Gehirn sofort nach einer sauberen Schublade.
Wir wollen wissen, woran wir sind.
Genau. Ist das ein meteorologisches, greifbares Faktum in Zeit und Raum oder ist es ein literarisches Bild? Ein Bild für die Überwindung von Krisen sozusagen.
Und das ist ja nicht nur für diesen einen Text wichtig, oder?
Nee, überhaupt nicht. Diese Trennungslinie, die bestimmt am Ende, wie wir historische Wahrheit an sich definieren. Wir wollen wissen, worauf wir uns verlassen können.
Und genau diese Suche nach Verlässlichkeit, die bringt uns direkt zu dem Material für unsere heutige Analyse. Wir stürzen uns auf eine sehr detaillierte Vorlesungsmitschrift von Robert Verneuil. Da geht es um die Geschichte des Alten Testaments.
Ein ziemlich tiefes Thema.
Naja. Und unsere Mission für diesen Deep Dive ist es quasi, dieses intellektuelle Minenfeld zu durchqueren. Das entsteht nämlich, wenn moderne Gelehrte versuchen, den Wahrheitsgehalt von tausende Jahre alten Schriften zu bewerten.
Suchen wir also nach exakten historischen Daten oder nach der tieferen Bedeutung, die die Autoren da vermitteln wollten?
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Um das zu verstehen, müssen wir mit einem Mann namens Gerhard von Rath beginnen.
Ja, Gerhard von Rath, ein deutscher Gelehrter, der im 20. Jahrhundert die gesamte Bibelwissenschaft quasi völlig auf den Kopf gestellt hat.
Wie genau hat er das gemacht? Weil vorher gab es ja diese andere große Theorie, richtig?
Genau. Um die Wucht von seinen Theorien zu begreifen, müssen wir kurz schauen, wie die Gelehrten vor ihm gearbeitet haben. Da war die akademische Welt fest im Griff von Julius Wellhausen.
Ah ja, die JEDP-Theory.
Richtig. Wellhausen, der glaubte halt nicht, dass zum Beispiel die ersten 5 Bücher der Bibel so aus einem Guss stammten. Er sagte, die wurden aus 4 völlig unterschiedlichen Hauptquellen zusammengestückelt.
Also J für den Jahwisten und E für den Elohisten und so weiter.
Exakt. Die haben die Texte behandelt wie, wie so ein Erpresserbrief, der aus verschiedenen Zeitungsschnipseln zusammengeklebt wurde.
Das ist ein gutes Bild.
Die saßen da wirklich mit akademischen Skalpellen und haben versucht, jeden einzelnen Satz dem vermeintlichen Autor zuzuordnen. Und später kam dann noch Hermann Gunkel mit seiner Formgeschichte dazu.
Hat er das nicht noch weiter auf die Spitze getrieben?
Ja, total. Der hat die Texte noch weiter seziert in winzige, isolierte Einzelgeschichten.
Also die haben im Grunde versucht, einen fertigen Smoothie wieder in seine einzelnen Früchte zu zerlegen.
Sozusagen, ja.
Das ist ja eine unendliche Detailarbeit. Da verliert man doch völlig den Blick für das eigentliche Getränk, oder?
Genau das war das Problem. Und an diesem Punkt, da trat dann Gerhard von Rath auf den Plan und forderte einen radikalen Perspektivwechsel.
Er hatte keine Lust mehr auf Smoothie zerlegen.
Richtig. Er weigerte sich nur auf diese mikroskopischen Fragmente zu schauen. Er richtete seinen Blick auf das ganz große Bild.
Okay.
Er nahm sich den sogenannten Hexateuch vor, also die ersten 6 Bücher von der Genesis bis zum Buch Josua. Und er betrachtete das als ein einziges, gewaltiges und vor allem zusammenhängendes Konstrukt.
Das ist ja ein enormer Paradigmenwechsel. Also die Frage war dann nicht mehr, aus wie vielen Quellen der Text bestand, sondern wie das überhaupt zusammengehalten wurde.
Ganz genau. Er fragte sich, warum dieses gigantische Bauwerk aus Gesetzen und Kriegen und Poesie überhaupt so gebaut wurde. Und sein genialer Schachzug war da die These, dass hinter all diesen Texten ein ganz simples, grundlegendes Glaubensbekenntnis stand.
Ein Credo quasi.
Ja, ein Credo. Den ultimativen Beweis dafür fand er im 5. Buch Mose, also in Deuteronomium 26.
Was steht da genau?
Da gibt es eine Anweisung für die Israeliten, was sie sagen sollen, wenn sie ihre erste Ernte zum Altar bringen. Es ist ein kurzes Bekenntnis. Das lautet sinngemäß etwa so: Mein Vater war ein umherirrender Aramäer, er zog nach Ägypten, wir wurden versklavt, Gott befreite uns mit starker Hand und brachte uns in dieses Land.
Wow, das ist ja wie ein Elevator-Pitch der israelitischen Geschichte.
Ja, genau so kann man das nennen.
In drei Sätzen wird von den Vorvätern über die Sklaverei bis zur Landnahme einfach mal alles zusammengefasst.
Und dieses kleine Credo, das hatte ursprünglich einen festen Platz im religiösen Alltag. Das nennt man in der Fachsprache den Sitz im Leben.
Okay.
Und das fungierte laut von Rath als architektonischer Bauplan für den gesamten Hexateuch. Der Fokus der Wissenschaft, der verschob sich dadurch schlagartig.
Weil diese winzigen Textfragmente auf einmal nebensächlich wurden?
Exakt. Der neue Star der Bibelwissenschaft, das war plötzlich der finale Redakteur.
Der Typ, der das alles zusammengebaut hat?
Richtig. Diese unbekannte Person oder eben eine Gruppe, die sammelte all die verstreuten lokalen Traditionen und Lieder und webte sie ganz bewusst um dieses zentrale Credo herum zusammen.
Weißt du, das lässt sich wunderbar mit so einem Scrapbook vergleichen.
Ein Scrapbook? Okay, erzähl mal.
Stell dir vor, du hast so einen alten Schuhkarton voller Erinnerungsstücke. Da sind verblichene Fotos drin und vielleicht hastig gekritzelte Notizen auf Servietten oder alte Kinotickets.
Mhm.
Und diese Dinge, die stammen aus völlig unterschiedlichen Jahrzehnten und von ganz unterschiedlichen Leuten. Wenn du dir das isoliert anschaust, ergibt das ja keine zusammenhängende Erzählung.
Das stimmt.
Aber die Person, die das Scrapbook am Ende zusammenstellt, also der Redakteur, die entscheidet durch das Layout und die Reihenfolge, welche Geschichte am Ende erzählt wird. Das Material ist vielleicht uralt, aber das Scrapbook selbst ist ein völlig neues Kunstwerk mit einer ganz eigenen absichtsvollen Botschaft.
Das ist eine sehr treffende Analogie. Und was hier faszinierend ist, die führt uns direkt zum Kern von Raths umstrittenster These.
Oh, jetzt wird's spannend.
Wenn wir nämlich akzeptieren, dass dieses Scrapbook so meisterhaft arrangiert wurde, um eine theologische Botschaft zu untermauern, dann müssen wir uns unweigerlich fragen, welchen Status diese einzelnen historischen Fotos überhaupt noch haben.
Okay, also wurde das Buch geschrieben, um eine objektive Chronik abzuliefern oder um eine Lektion über den Glauben zu erteilen?
Genau das ist der Knackpunkt. Und hier führt von Rath eine extrem scharfe Dichotomie ein, nämlich die strikte Trennung zwischen Historie und Heilsgeschichte.
Okay, Historie und Heilsgeschichte. Erklär das mal kurz.
Historie, das ist für ihn die wissenschaftliche, kühle Geschichtsschreibung. Das, was sich mit modernen Methoden nachweisen lässt. Was buchstäblich und nachprüfbar passiert ist.
Und die Heilsgeschichte?
Die Heilsgeschichte hingegen ist die Glaubensgeschichte. Das ist das bekenntnishafte, theologische Konstrukt eines Volkes.
Ah, verstehe. Also sind Historie dann quasi die langweiligen, körnigen Überwachungskameraaufnahmen aus der Realität.
Mhm.
Und Heilsgeschichte ist dann dieser epische Hollywood-Film, der zwar auf diesen Aufnahmen basiert, aber für die emotionale Wirkung noch dramatische Musik und ein bisschen filmische Freiheit hinzufügt.
Das greift in von Raths Denken eigentlich noch viel zu kurz.
Echt?
Ja. Nach seiner Theorie gibt es diese Überwachungskameraaufnahmen in Bezug auf das Alte Testament fast überhaupt nicht. Das Band ist quasi leer.
Wow, okay. Das ist heftig.
Er behauptet ganz unverblümt, dass Ereignisse wie diese wundersame Durchquerung des Roten Meeres oder die Anwesenheit des gesamten Volkes Israel am Berg Sinai der historischen Prüfung gar nicht standhalten.
Die haben also in der physischen Welt so nie stattgefunden.
Genau. Selbst die historische Existenz von Mose wird da von ihm stark angezweifelt. Er sagt also nicht, dass der Hollywood-Film auf wahren Begebenheiten basiert. Er sagt, der Glaube der Israeliten hat diesen Film quasi aus dem Nichts erschaffen.
Die haben das einfach erfunden.
Naja, sie haben lokale, völlig unbedeutende Erlebnisse einzelner Stämme genommen, die dann gewaltig aufgeblasen und rückwirkend auf die gesamte Nation projiziert, um eine theologische Identität zu stiften.
Lass uns da mal kurz innehalten.
Weil das ist ja ein massiver philosophischer Stolperstein.
Inwiefern?
Naja, wenn ich mich heute hinsetze und eine Autobiografie schreibe und da historische Fakten erfinde. Ich behaupte dann einfach, ich hätte wochenlang allein in der Antarktis überlebt.
Okay.
Und das mache ich nur, um den Lesern meine Lebensphilosophie über innere Stärke besser rüberzubringen. dann nennt man das in unserer heutigen Gesellschaft schlichtweg Betrug. Ja, das stimmt.
Das ist doch bewusste Täuschung. Ist dieser Begriff der Heilsgeschichte dann nicht am Ende einfach nur ein unglaublich eleganter akademischer Freifahrtschein? Um Texte, die historisch völlig inakkurat sind, irgendwie noch zu retten?
Also aus unserer modernen, stark von der Aufklärung geprägten Sichtweise ist dieser Vorwurf absolut verständlich.
Aber er sah das anders?
Von Warand sah das keinesfalls als Betrug. Er argumentierte, dass wir modernen Menschen geradezu besessen von dieser chronologischen Faktenhaftigkeit sind. Antike Völker hingegen, die interessierten sich primär für existenzielle Bedeutungen.
Es ging also eher um das Gefühl oder die Bedeutung dahinter.
Richtig. Für sie war diese konstruierte Heilsgeschichte der organische, authentische Ausdruck davon, wie sie die Welt und ihre Beziehung zu Gott ordneten. Von Rath forderte vehement, dass diese Glaubensgeschichte als eine völlig eigene, unabhängige Disziplin respektiert werden müsse. Er nannte das eine Bürde für die Wissenschaft.
Eine Bürde. Weil man mit zwei unvereinbaren Wahrheiten leben muss.
Exakt. Der Faktenlosigkeit der Historie auf der einen Seite und der tieferen Wahrheit der Heilsgeschichte auf der anderen. Das war für ihn der einzige Weg, die Texte wissenschaftlich aufrichtig zu behandeln.
Okay, aber diese Bürde, dieser angebliche Friedensvertrag zwischen Fakten und Fiktion, das ist ja genau der Punkt, an dem Robert von Neu entschieden widerspricht. Der Autor der Vorlesung, die wir uns heute anschauen.
Ja, von Neu lässt diese Trennung nicht im Ansatz durchgehen. Das wirft eine wichtige Frage auf.
Er bläst quasi zum Gegenangriff, oder?
Und wie? Er wirft von Raab vor, die Zursalität der menschlichen Erfahrung komplett auf den Kopf gestellt zu haben. Von Neus Gegenargument ist bestechend logisch formuliert.
Okay, wie lautet das?
Von Raab behauptet ja, der Glaube war zuerst da. Ein tiefes religiöses Empfinden erzeugte nachträglich die historischen Geschichten, um sich selbst zu rechtfertigen.
Und Fanoy sagt nein.
Fanoy dreht diesen Spieß um 180 Grad um. Er sagt, kein Mensch entwickelt aus dem Nichts einen so unfassbar starken, nationenprägenden Glauben, wenn es dafür in der echten Welt keinen realen Auslöser gab.
Ah, okay. Also nicht der Glaube erschafft die Geschichte?
Nein. Das reale, überprüfbare Ereignis in Raum und Zeit, das erzeugt den Glauben als natürliche Reaktion.
Und um das zu untermauern, liefert er ja auch ein Beweisstück direkt aus dem Text. Das bringt uns eigentlich zurück zu unserem Bild vom Anfang.
Du meinst Exodus 14.
Genau. Den absoluten Blockbuster-Moment am Roten Meer. Van Neu schaut sich da nämlich nicht nur an, was passiert, sondern in welcher strengen chronologischen Reihenfolge das alles berichtet wird.
Ja, der Textverlauf in Exodus 14 ist hier wirklich der Schlüssel. Die Israeliten, die sind da gefangen zwischen dem Meer und der anrückenden Armee. Da herrscht einfach nur nackte Panik.
Da hat in dem Moment niemand einen glorreichen Glauben.
Absolut nicht. Und dann beschreibt der Text das Ereignis. Das Meer spaltet sich, das Volk zieht hindurch und die Verfolger werden vernichtet.
Das historische Faktum also.
Das historische Faktum, das Van Neu als real annimmt, genau. Und dann erst danach verweist er auf Vers 31.
Was steht da?
Da steht wörtlich, da sah Israel die große Macht, die der Herr an den Ägyptern erwiesen hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und glaubte ihm.
Okay, das ist krass. Die Struktur des Textes selbst widerlegt also die Theorie, dass der Glaube das Wunder erfunden hat.
Es ist exakt andersherum.
Zuerst zerreißt das Wasser, das Ereignis findet in der physischen Welt statt und als direkte, unausweichliche Konsequenz davon entsteht der Glaube.
Genau. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann wird das extrem deutlich.
Das ist ja der Unterschied, ob ich leidenschaftlicher Fan einer Mannschaft werde, weil die vor meinen Augen die Meisterschaft gewonnen hat. Das wäre dann Van Neus Ansatz.
Richtig. Das Ereignis erschafft den Fan.
Oder ob ich mir in mein Tagebuch schreibe, dass meine lokale Hobbymannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen hat, weil ich so ein bedingungsloser Fan bin und diese Geschichte für meine Identität brauche. Das wäre dann von Rath.
Eine hervorragende Beobachtung. Van Neu zitiert an dieser Stelle auch den Theologen Franz Hesse, um das noch deutlicher zu machen.
Was sagt Hesse?
Hesse schreibt, unser Glaube lebt von dem, was in alttestamentlichen Zeiten geschah. Unser Glaube muss auf dem ruhen, was tatsächlich geschehen ist, nicht auf dem, was nur als geschehen bekannt wird.
Wow, das ist ein starkes Statement.
Ja.
Weil Van Neu warnt, wenn wir zulassen, dass die Heilsgeschichte völlig von realen, greifbaren Fakten losgelöst wird, dann kollabiert das gesamte System. Der Glaube verliert sein Fundament. Er reagiert auf nichts Reales mehr.
Er mutiert dann quasi zu so einer luftigen Philosophie.
Einer schönen Idee ohne jegliche historische Legitimität.
Genau, das ist die Gefahr, die er da sieht.
Aber mal ganz ehrlich, wenn ich mir diese alten Texte mit einem kritischen Auge ansehe, da wimmelt es doch dort von scheinbaren Ungereimtheiten.
Ohne Zweifel.
Gibt es da nicht auch Leute in Vanoys eigenem, eher konservativen Lager, die sagen, komm schon, wir tun uns keinen Gefallen, damit jeden einzelnen Buchstaben verteidigen zu wollen. Lass uns einfach zugeben, dass die historischen Details oft fehlerhaft sind, solange die große theologische Message am Ende stimmt.
Solche Stimmen gibt es absolut. Und Vanoy prägt für diese Strömung einen ganz bestimmten Begriff, den konzessionären Evangelikalismus.
Konzessionär. Also Leute, die Zugeständnisse machen.
Exakt. Gelehrte, die aus einem Unbehagen heraus ständig Zugeständnisse an die säkulare Kritik machen. Sie opfern die historische Zuverlässigkeit von Orten, Daten und Namen, solange sie das theologische Herzstück bewahren können.
Also die Message bleibt intakt, aber die Fakten sind egal.
So in etwa. Vanoy bringt hier auch prominent den Amsterdamer Theologieprofessor H.M. Kuitert ins Spiel.
Was hat der geschrieben?
Kuitert schrieb ein einflussreiches Buch mit dem Titel »Verstehst du auch, was du liest?« Darin vertritt er eine ziemlich harte These. Er sagt, wer versucht, die Bibel als wörtlichen, fehlerfreien, historischen Bericht zu lesen, der liest sie schlichtweg falsch.
Man müsse quasi intellektuelle Gewalt anwenden, um die Widersprüche wegzuerklären.
Genau, das ist Kuiterts Ansicht.
Aber er belässt es ja nicht bei abstrakten Vorwürfen, oder? Er liefert ja eine konkrete Liste von Widersprüchen.
Oh ja, die liefert er.
Lass uns da mal tief eintauchen in diese Beispiele. Weil da wird so richtig greifbar, wie historische Forschung eigentlich funktioniert.
Sein erstes großes Beispiel ist das Schicksal von König Usia, richtig?
Ja, ein ganz klassischer Fall von scheinbaren Textwidersprüchen. Im zweiten Buch der Könige lesen wir, dass Usia nach seinem Tod bei seinen Vätern in der Stadt Davids begraben wurde.
Klingt nach einem völlig normalen königlichen Begräbnis. Genau. Aber wenn wir dann zum zweiten Buch der Chronik blättern, da wird explizit erwähnt, dass Usia auf einem separaten Feld beerdigt wurde, weil er an Aussatz, also Lepra, litt.
Oh, okay. Für Quita ist der Fall dann wahrscheinlich klar. Ein Text sagt königliches Grab, der andere sagt separates Feld.
Ein unauflösbarer Widerspruch seiner Meinung nach.
Wenn man das so nebeneinander legt, dann klingt das auch nach einem echten Fehler. Entweder das eine oder das andere. Wie reagiert Vanoy darauf, ohne den Text jetzt irgendwie künstlich zu verbiegen?
Vanoy verweist hier einfach auf die archäologischen und kulturellen Realitäten des antiken Nahen Ostens.
Okay, was heißt das konkret?
Zu dieser Zeit waren sogenannte sekundäre Bestattungen eine gängige Praxis.
Sekundäre Bestattungen.
Wenn jemand starb, wurde der Körper erstmal in eine Grabkammer gelegt, bis das Fleisch verwest war. Das war die primäre Bestattung. Und etwa ein Jahr später ging die Familie zurück, sammelte die übrig gebliebenen Knochen ein und legte sie in ein kleineres Gefäß, ein sogenanntes Ossua.
Ah, verstehe. Und Usia war ja König.
Genau. Also wurde er zunächst ganz normal bei seinen Vätern bestattet. Aber er war eben auch ein Aussätziger. Das religiöse Gesetz war da extrem streng, was rituelle Unreinheit anging. Seine Knochen durften nicht dauerhaft die Königsgräber verunreinigen.
Wow, das ist faszinierend. Und das lässt sich belegen?
Ja, absolut. Eine aramäische Inschrift, die von Archäologen gefunden wurde, bestätigt genau diesen Vorgang. Die Knochen von Usia wurden später auf dieses separate Feld umgebettet.
Das heißt, die beiden Texte widersprechen sich gar nicht.
Nein, sie berichten lediglich von zwei verschiedenen Zeitpunkten in einem über Jahre gestreckten Beerdigungsprozess.
Das verändert ja wirklich alles. Wenn man das Hintergrundwissen nicht hat, sieht man einen Fehler, wo eigentlich nur ein unvollständiges Bild herrscht.
Ganz genau.
Okay, was ist mit Quinterts zweitem Beispiel? Da geht es irgendwie um diplomatische Beziehungen und Immobiliendeals zwischen König Salomo und König Hiram, oder?
Ja. Im ersten Buch der Könige steht, Salomo gab König Hiram 20 Städte in der Region Galiläa.
Okay.
In der zweiten Chronik lesen wir dann aber plötzlich, Hiram habe Salomo Städte gegeben. Quintert sieht hier zwei Autoren, die denselben Deal beschreiben und dabei einfach die Fakten durcheinander bringen.
Ein klassischer Fall von A sagt, er hat bezahlt, B sagt, er hat bezahlt. Wer gab denn nun wem die Städte? Wie löst Vanoy das auf?
Durch das Verständnis antiker geopolitischer Verträge. Städte waren damals nicht einfach nur Punkte auf einer Landkarte. Das waren massive steuerliche Einnahmequellen.
Also richtig viel Geld wert.
Absolut. Salomo führte gigantische Bauprojekte durch, unter anderem den Bau des Tempels. Und er brauchte dringend Zedernholz und Gold. Das hat Hiram ihm geliefert.
Und wie wurden diese Städte da eingesetzt?
Salomo gab Hiram diese 20 Städte höchstwahrscheinlich als eine Art Pfand, also als Sicherheit für einen massiven Kredit. Solche Pfandübergaben waren in altorientalischen Verträgen absolut üblich.
Ah, okay. Er hat die Städte quasi verpfändet.
Richtig. Und einige Zeit später, nachdem Salomos Projekte abgeschlossen waren und die Schulden beglichen wurden, da gab Hiram die Kontrolle über die Städte an Salomo zurück.
Oder weil ihm die Städte vielleicht gar nicht gefallen haben, wie manche behaupten.
Genau, es gibt auf einen Text, der das andeutet. Aber der Punkt ist wieder, haben wir es nicht mit zwei sich widersprechenden Berichten über ein einziges Event zu tun?
Sondern?
Es sind zwei Momentaufnahmen aus einem jahrzehntelangen politischen Prozess.
Das ist ja wie bei einem Bankkredit. Wenn ich heute ein Dokument lese, in dem steht, die Bank hat mein Haus, und ein anderes, in dem steht, ich habe mein Haus, dann ist ja beides wahr. Nur eben einmal vor und einmal nach der Abbezahlung.
Ein perfekter Vergleich.
Bleibt noch Huitards drittes Beispiel. Und das ist ja wirklich ein echter Popkulturmoment der Antike. Die Frage, wer den Riesen Goliath getötet hat.
Für Huitard der ultimative Beweis für die historische Fehlerhaftigkeit. Jeder weiß, dass der junge David den Philister Goliath mit einer Steinschleuder besiegt hat. So steht es in 1. Samuel 17.
Ja, das kennt jedes Kind.
Aber in 2. Samuel 21, da taucht aus dem Nichts plötzlich ein Krieger namens Ilhanan auf. Und von dem behauptet der Text, er habe Goliath, den Gathiter, erschlagen. Für kritische Gelehrte ist das der Beweis, dass der Ruhm eines völlig unbekannten Kriegers später auf den berühmten König David übertragen wurde, um dessen Legende noch weiter aufzupolieren.
Also ein handfester Identitätsdiebstahl beim Heldendasein. Wie kann Vanoy denn hier noch eine historische Brücke bauen? Das klingt doch wirklich nach einem fetten Fehler.
Es gibt da zwei sehr fundierte historische Lösungsansätze, die weit über bloße Spekulation hinausgehen. Die erste Möglichkeit, die dreht sich um Sprachwissenschaft.
Erzähl.
Goliath war in der Kultur der Philister möglicherweise gar kein individueller Eigenname.
Sondern
ein generischer Titel für einen Champion oder einen riesigen Krieger. Ähnlich wie Pharao ja auch kein Name ist, sondern ein Titel für den ägyptischen König oder Cäsar in Rom.
Ah, okay. Wenn das stimmt, dann besiegte David einen Champion und Elanhanan besiegte Jahre später in einer völlig anderen Schlacht einen anderen Champion.
Exakt. Beide hießen Goliath, weil es eben ein Titel war.
Und was ist die zweite Möglichkeit?
Die zweite, von vielen Historikern bevorzugte Möglichkeit, betrifft royale Namensgebungen. Es war im antiken Nahen Osten nämlich völlig üblich, dass Herrscher bei ihrer Thronbesteigung einen neuen Namen annahmen.
Wie Octavian, der zu Augustus wurde?
Richtig. Und es gibt sehr starke linguistische und kontextuelle Hinweise darauf, dass Elhanan schlichtweg der ursprüngliche Geburtsname von David war.
Warte mal, wirklich?
Ja. David bedeutet wörtlich der Geliebte und war vermutlich sein Thronname. Ilhanan und David, das sind ein und dieselbe Person.
Krass. Wenn man diese historischen und linguistischen Puzzleteile hinzufügt, dann lösen sich diese ganzen scheinbar unüberwindbaren Widersprüche auf beeindruckende Weise in Luft auf.
Und Vanoys Ziel bei all dem ist ja nicht irgendwie einen Trivia-Wettbewerb gegen Quitter zu gewinnen.
Nein, worum geht es ihm dann?
Er will auf eine fundamentale Gefahr hinweisen. Er mahnt extrem eindringlich vor dieser Rutschbahn des konzessionären Evangelikalismus.
Also wenn man zu schnell nachgibt.
Genau. Wenn man vorschnell kapituliert und sagt, ach, die historische Präzision bei Städtennamen oder Beerdigungsritualen, das ist eh unwichtig, dann hüllt man das Fundament von innen aus.
Weil wenn wir akzeptieren, dass dieses antike Scrapbook voll von gefälschten Tickets und erfundenen Helden ist, warum sollten wir dann noch glauben, dass die Reise, von der es berichtet, überhaupt jemals stattgefunden hat?
Exakt. Wenn die alltäglichen Fakten keinen Bestand haben, verliert die große theologische Botschaft ihre Verankerung in der Realität.
Und das bringt uns eigentlich genau zum Kern unserer heutigen Analyse. Und auch zu der Frage, warum dieser ganze alte Disput für dich, der uns gerade zuhört, heute noch so extrem relevant ist.
Weil die Art und Weise, wie wir in Texten Fakten von Interpretationen trennen, ultimativ darüber entscheidet, wie wir Wahrheit konstruieren.
Richtig. Ist eine Geschichte nur dann wertvoll und wahr, wenn sie sich auf einer objektiv überprüfbaren Zeitleiste exakt so ereignet hat? Oder liegt ihre Wahrheit in der empfundenen Realität, die sie einer Gemeinschaft vermittelt, wie von Rad das meinte?
Ben Null vertritt da ganz klar die harte Linie. Ohne das überprüfbare Fundament der Fakten wird das Gefühlte am Ende bedeutungslos.
Und diesen Konflikt, den können wir aus der antiken Welt direkt in unsere Gegenwart importieren, oder?
Absolut. Wir leben ja in einem Zeitalter, in dem wir täglich mit einer nie dagewesenen Flut an Informationen konfrontiert werden. Die kritische Evaluierung von Quellen ist heute vielleicht wichtiger als je zuvor.
Und das Unterscheiden von echten historischen Fakten und nachträglich übergestülpten Narrativen. Was mich zu einem finalen, ziemlich provozierenden Gedanken für dich zum Mitnehmen bringt.
Lass hören.
Wir haben uns ja jetzt intensiv damit beschäftigt, wie alte Kulturen ihre Geschichte geschrieben haben. Aber wenn wir uns unsere heutige, hypervernetzte Informationsgesellschaft mal so ansehen.
Du meinst Social Media und Co.
Genau. Die Algorithmen von Social Media, diese 24-Stunden-News-Zyklen oder auch politische Narrative, die sich rasend schnell verselbstständigen und völlig von den nackten Zahlen loslösen.
Ja.
Schreiben wir dann nicht gerade im ganz großen Stil unsere eigene moderne Heilsgeschichte?
Das ist ein interessanter Gedanke.
Sind wir in unseren personalisierten digitalen Echokammern vielleicht längst an einem Punkt angelangt, an dem uns die gefühlte Bedeutung eines Ereignisses viel wichtiger geworden ist? Also die emotionale Story, die unser vorgefertigtes Weltbild bestätigt, ist uns wichtiger als die kalten, oft komplexen Fakten der Realität?
Das sieht man ja jeden Tag.
Eben. Und wenn das so ist, wie werden Historiker in 2000 Jahren auf unsere digitalen Aufzeichnungen blicken?
Werden sie unsere Posts und Schlagzeilen als Historie lesen?
Als echtes Abbild dessen, was passiert ist. Oder werden sie es als unser verzweifeltes kollektives Credo betrachten? Werden sie die Wahrheit über unsere Zeit in unseren Fakten suchen oder in unserer digitalen Poesie?
Eine starke Frage.
Denk mal darüber nach. Wenn du das nächste Mal eine Geschichte in deinem Feed liest, die einfach ein bisschen zu perfekt in dein Weltbild passt, um wahr zu sein. Bis zum nächsten Mal bei The Deep Dive.